herzlich willkommen zum Podcast Hand aufs Herz. Mein Name ist Christina Heinrich. Ich bin Host dieses Podcasts, Business-Mentorin und Friedensstifterin, absolute Sichtbarmacherin, kreative Visionärin, manchmal auch das Chaos in Person und im Kern ein absoluter Herzensmensch. Fühle ich oder fühle ich nicht, sind meine Indikatoren, um Entscheidungen in meinem Leben zu treffen. Und wie das geht, wie du raus aus dem Kopf und rein in dein Gefühl kommst, das lernst du hier herrlich ehrlich in meinem Podcast. Dieser Podcast steht für Authentizität und ich teile meine persönlichen Erfahrungen auf meinem Weg mit dir, zeige dir auf, wie es nicht geht, damit du lernst, wie es geht. In diesem Podcast führe ich Interviews mit sichtbar authentischen Menschen, die mich und die Welt bewegen und auch dich inspirieren können. Dieser Podcast verbindet Menschen auf der ganzen Welt. Er steht für Mut, Ehrlichkeit, Authentizität und Stärke. Herzlich willkommen und schön, dass du heute bei einer neuen Folge mit dabei bist. Wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Und heute mit einer ganz besonderen Interviewfolge. Zwischen Around the World und Kleinstadt-Symphonie ist die Frau, die ich hier heute als Interviewgast habe. Sie ist eine Leaderin der neuen Zeit, sie ist Unternehmerin, sie führt das Familienunternehmen in zweiter Generation im Mittelstand in einem technischen Bereich und sie hat mit 25 eine unumstößliche Entscheidung getroffen und damit begann ihre Reise in die große weite Welt. Und dann gab es einen richtungsändernden Moment in ihrem Leben. Und ich will gar nicht zu viel verraten, denn sie ist Around the World und Kleinstadt-Symphonie in einer Person. Sie ist Inspiration. Sie zeigt, dass Frauen auch im technischen Bereich ganz klar ihren Weg gehen können, dass Intuition unsere wahre Stärke als Frauen ist, dass wir uns genau damit unfassbar unabhängig machen und uns positionieren können. Ich freue mich jetzt auf ein unglaublich cooles Gespräch mit Mareike Bukula. Und jetzt ist Mareike bei mir, Mareike Bukula, und hat gerade schon im Vorgespräch einen wunderschönen Satz gesagt. Sie hat gesagt, du kehrst nach Hause zurück und stellst fest, dass alles beim Alten geblieben ist, während du dich weiterentwickelt hast. Und hallo Mareike, schön, dass du da bist.
Hallo Christina, ich freue mich, dass ich hier sitzen darf.
Und es war ganz spontan. Ich bin bei euch vor der Haustür hergelaufen. Du wohnst in der gleichen Stadt, wie ich lebe. Und wenn ich bei dir vor der Haustür vorbeilaufe, verbinde ich das immer mit Weltenbummler.
Ja, das kann man, glaube ich, so unterstreichen.
Und unsere Wege haben sich gekreuzt, als ich im gleichen Ortsteil dieser Stadt gewohnt habe. Und du zurückgekommen bist und ich eigentlich diesen Ortsteil verlassen habe. Also ich war im Absprung aus diesem Ortsteil raus und du bist aus der Welt, da kommen wir gleich zu, wieder in diesen Ortsteil zurückgekehrt. Und dieser Satz beschreibt so schön, du kommst zurück und alles ist beim Alten, aber du bist nicht mehr die Gleiche. Und erzähl einfach mal, wer du bist, was du so machst und dann kommen wir zu deiner Weltenbummlerei.
Ja gut, dann mache ich das ganz schnell. Mein Name ist Mareike, ich bin 48, Mutter von zwei Mädchen, da ganz besonders stolz drauf. Führe jetzt mittlerweile gemeinsam mit meinem Mann das Familienunternehmen hier in unserer Stadt, das ich von meinem Papa übernommen habe. Und das war nämlich eigentlich auch der einzige Grund, warum wir nach Hamm zurückgekehrt sind. Ich habe ganz klassisch mein Abi hier gemacht, sollte dann auch in die Banklehre. Das wollte mein Papa unbedingt, das habe ich dann aber abgelehnt. Das passte mir nicht so und habe dann als Kompromiss internationale BWL studiert. Da war er dann mit einverstanden, weil das ja auch ein bisschen betrieblich passte und so weiter und so fort. Bin dann aber relativ schnell schon auf andere Spuren gewandelt, nämlich nach Österreich. Da hat Papa dann damals gefragt, ich werde es nie vergessen, gibt es da Zahnärzte?
Geil. Gut, dass
jetzt keine Österreicher zuhören, Entschuldigung.
Ja. Nein, aber geil.
Das war ganz toll.
Das ist ja schon ein paar Jahre her, ne?
Genau, also. So war das, ja, das war halt einfach dann so, in die Berge ist die gegangen. Das fand er irgendwie ganz komisch. Aber da gibt es ja ganz tolle Unternehmen und da habe ich dann der Liebe wegen eben meinen ersten Job nach dem Studium angefangen. Die Liebe ist nicht geblieben. Und dann bin ich nach München gegangen und zu einem Startup gekommen im Bereich Wasseraufbereitung. Und das war eine meiner wichtigsten Stationen, einfach weil, wenn du Startup machst, dann hast du einfach ganz andere Kenne, was Unternehmensführung und so weiter angeht, ne? Im Vergleich zu jetzt Familienunternehmen. Das hat mir unheimlich viel gebracht. Ja, und da waren wir ein kleines Team und ich war fürs Marketing verantwortlich. Man hat ja dann im Startup auch schnell in der Hierarchie Verantwortung. Und dann fragte man irgendwann plötzlich, wir müssen nach China. Mein Chef war unbedingt, China ist der Markt für Wasseraufbereitung, macht ja auch Sinn.
Voll.
Und wer macht denn China? Und dann habe ich mit 25, glaube ich, muss man zurückrechnen, die Hand gehoben und habe gesagt, ich mache das wohl. Rückblickend etwas naiv, aber die Erfahrung meines Lebens. Ne? Ich habe in China meinen Mann kennengelernt, ich habe in China meine beruflichen Erfahrungen sammeln können und ich kann es nur jedem empfehlen, raus in die Welt. Das hat mich unheimlich geprägt.
Und China war so ein Zwischenstopp, muss man sagen. Also du hast gerade schon gesagt, da hast du deinen Mann kennengelernt. Wir gehen mal immer noch zurück. Du hast gerade gesagt, Familienunternehmen und das hört sich, was hört sich nicht klein an, aber das, was ihr macht, ist sehr besonders. Also das ist ein, ist ja kein Produkt, was du an jeder Ecke findest, sondern dein Vater hat ja auch ein Patent entwickelt, glaube ich. Mhm. Und mittlerweile vertreibt ihr dieses Produkt international. Mhm. Geh auch da nochmal drauf ein, weil da will ich nachher nochmal drauf hinaus, okay. Weil das ist eigentlich sehr technisch und unweiblich. Und du machst es aber so schön weiblich.
Ja, das habe ich mir jetzt angewöhnt, um einfach auch das Thema Sichtbarkeit und Maschinenbau und Frauen in Tech, da können wir vielleicht noch ein paar Sätze zu sagen, mitzunehmen. Also Familienunternehmen gibt es ja von bis, es gibt kleine, es gibt große. Wir würden uns als Mittelständler bezeichnen und definieren im Maschinenbau, das habe ich ja gerade schon gesagt. Aber wir sind ein klassischer Nischenanbieter.
Voll.
Wir machen also eine Technologie, die im Bereich Forschung und Entwicklung eingesetzt wird, aber eben von A bis Z. Also jede Branche, die du mir jetzt nennst, sage ich wahrscheinlich, ja, da mischen wir auch mit.
Da mischen wir auch mit, das ist auch so schön, weil ihr mischt auch, ne?
Das ist unsere Haupt... Also wir machen nichts anderes als mischen. Das hat mein Papa vor jetzt 50 Jahren, wir feiern dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum, erfunden und seitdem stetig ausgebaut. Und am Anfang natürlich nur den deutschen Markt, aber relativ schnell auch schon international. Mein Papa war auch so ein Reisefuzzi. genau, weil auch der deutsche Markt toll ist, aber eben nicht alles hergibt, wenn du in der Nische tätig bist. Du musst ja auch ein bisschen auf Masse gucken. Genau, und was ich mir jetzt so angenommen habe, mein Mann ist ja der Ingenieur bei uns, der macht die ganze, wie das richtig gebaut und konstruiert wird und ich versuche es halt ein bisschen zu vermarkten und näher zu bringen und eben, ich habe ein Problem, ich darf immer nicht sagen, wer unsere Kunden sind, das sind ganz viele Blue-Chip-Unternehmen, also da kannst du mir jetzt auch jedem sagen, sage ich wahrscheinlich, ja, ist unser Kunde und darf die nicht nennen, möchte aber in der Sichtbarkeit natürlich schon irgendwie erzählen, wer sind denn unsere Kunden? Also versuche ich über die Anwendungsgeschichte, ich habe das Technology Thursday genannt, ab und zu mal was zu posten und zu schreiben, damit die Menschen verstehen, ach ja, da wird ja auch gemischt und das ist eigentlich super spannend.
Also eigentlich bringt ihr eine Technologie, die mich den ganzen Tag hier in meinen Produkten, die ich nutze, begleite. Also total. Wir verlinken hier in den Shownotes auch mal deinen Instagram-Account, weil ich glaube, da könnte man jetzt lange drüber reden.
Und, also LinkedIn mache ich viel mehr.
Weil okay, das können wir auch machen. Genau. Also Instagram, LinkedIn, wir verlinken alles, auch die das Familienunternehmen. Und gleichzeitig ist immer super spannend, weil ich finde es so geil, wie du deine Beiträge schreibst. Du schreibst sie und man weiß genau, wer der Kunde ist. Aber ja. Er ist nicht ausgesprochen. Und genau. Das ist so, so cool.
Schön, dass du das sagst, weil das ist letztendlich mein Ziel. Ne?
Genau. Also es ist so klar, wer der Kunde ist. Also für mich, die ja auch Marketing total liebt, ich denke immer so, geil, wie sie es jetzt verpackt hat, dass der Kunde gar nicht sichtbar ist, aber irgendwie ist er auch sichtbar. Und somit wird das Produkt, was ihr als Familienunternehmen herstellt, sag ich mal, auch für Frauen wie mich, die jetzt null Ahnung von Technik haben, total visuell sichtbar. Ah, krass, okay, da mischen die mit. Und ich finde, dieses Mitmischen ist auch voll deine Energie. Also so dieses, das ist nicht nur ein Produkt, was du verkaufst, beziehungsweise ihr verkauft, ihr mischt auch mit, weil aus China heraus, also da hast du ja auch gerade schon gesagt, das war ja eine sehr naive Entscheidung, einfach so als Frau zu sagen, mit 25 geht's mal nach China. Damals war China auch noch an einem anderen Stand als heute. Und du bist da hingegangen und hast gerade im Vorgespräch zu mir gesagt, du hast da so viel fürs Leben gelernt. Also das war mehr als nur eine Arbeit, die du angenommen hast.
Ja, definitiv. Also ich glaube, jeder Blick über den Tellerrand bereichert dich ja irgendwo. Und das kann ich auch nur jedem wieder mitgeben. Der Satz ist abgedroschen, aber es ist einfach so.
Voll.
Weil in China ticken die Uhren einfach anders. Und wenn wir sagen, da fällt ein Sack Reis um, dann interessiert uns das vielleicht nicht. Aber das, was drüben passiert ist, interessiert ja halt in dem Moment. Ich kann überhaupt nicht alles gutheißen. Ich habe auch viele schwierige Momente da erlebt und komme auch mit der Kultur in großen Teilen nicht klar. Wobei ich auch wieder Parallelen ziehen kann. Fangen wir mal das Beispiel an. Man darf da das Gesicht nicht verlieren. Ne, also du darfst nicht Nein sagen, du darfst nicht eine direkte Ablehnung machen. In Deutschland sagen wir immer, wir sind total krass, brüsk und klar raus. Aber im Endeffekt, wir wollen auch nicht unser Gesicht verlieren. Also das ziehe ich
wieder, eine gesellschaftliche Haltung,
total,
aus der wir uns zwar vielleicht zum großen Teil schon entwickeln, aber die einfach noch sehr geprägt ist.
Also dieser Verteidigungsmodus, den sehe ich hier in Deutschland genauso. Ne? Dieses,
voll.
Vielleicht sagt man klar Nein. Aber wenn irgendwie ein Fehler, und da sprechen wir jetzt wahrscheinlich eher über Fehlerkultur, passiert, dann ist man ganz schnell dabei, den Fehler auch woanders zu suchen, im Außen zu suchen. Voll. Und eben nicht bei sich, weil dann verliert man ja das Gesicht. Also das ist eine Parallele zu China, die ich durchaus gesehen habe, aber auch erst im Nachhinein. Aber generell ist es natürlich schwierig, mit Mitarbeitern zu arbeiten, wo du dann nie genau Ja oder Nein, also nie Nein sagen darfst. Ne? Also krass, immer so ein bisschen, ja, das war. Und auch die ganze Arbeitseinstellung ist natürlich anders. Ne? Da gibt es ja kaum Wochenende, kaum Feiertage.
Voll.
Das ist ein richtiger Arbeitsbindchen.
Ja, genau. Ja,
Mittagessen, Abendessen mit den Kunden. Da gibt es auch keinen Stopp. Ne? Ich war nonstop unterwegs. Ich habe hinterher bald Panikattacken beim Fliegen gehabt, weil ich nur im Flugzeug saß. Das war richtig anstrengend. Ne?
Und da muss man aber sagen, hast du zum Beispiel vorhin im Vorgespräch auch zu mir gesagt, du hast diese Kultur kennengelernt und konntest dann aber auch dich positionieren und dem deutschen Unternehmen klar sagen, wenn wir hier mitspielen wollen, dann gibt es diese Regeln und wenn wir die nicht beachten, dann spielen wir hier nicht mit. Also ja, so ist es gerade so ganz klar hervorgegangen, ja, und das fand ich so geil aus dieser weiblichen Seite. So, du hast einen, sag ich mal, ja, schon nicht emotionales Kosmetikprodukt verkauft, sondern du hast ja schon in sehr großer Männerdomäne gearbeitet und hast aber klar gesagt, ey Jungs, wenn wir das jetzt so machen, dann verkaufen wir hier gar nichts. Also dann fahren wir hier vor die Wand. Und ich glaube, das alleine ist ja das größte Learning, sich zu positionieren und die Spielregeln zu erkennen, oder?
Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das sehr weiblich ist. Man sagt ja immer, wir haben mehr Intuition, ja, in solchen Dingen. Ob ein Mann vielleicht länger drauf beharrt hätte, nein, wir machen das so und wir machen das so, wie wir das kennen. Ich habe halt relativ schnell gemerkt, dann laufe ich vor eine Wand und ich wollte ja Ergebnisse erzielen. Der Ehrgeiz war ja auch da und ich habe gesagt, so wie du es gerade gesagt hast, wenn wir das jetzt so machen, wie wir es in Deutschland machen, werden wir hier keinen Wein am Boden haben. Könnt ihr euch überlegen. Dann bin geil. Ich, ne, also das war schon so. Und dann hatte ich natürlich einen Mentor, der gesagt hat, okay, du bist da vor Ort, wir unterstützen dich und habe dann wirklich auch alle Unterstützung erhalten, die ich benötigt habe. Vielleicht da dann einfach nochmal der Punkt, was du gerade gesagt hast, es ist einfach wichtig, sich zu artikulieren und ja, das zu sagen, was du in dem Moment brauchst. Weil wenn du es ja nicht tust, dann stehst du halt da.
Voll. Und da warst du ja auch schon zwischen den Welten. Also zwischen der deutschen Kultur und zwischen der chinesischen Kultur. Und da hast du ja auch vermittelt. Und da hast du dann deinen Mann kennengelernt, hast du gesagt. Und von da aus ging es aber nicht direkt nach Hause, sondern nochmal einen Step weiter.
Ja, genau. Mein Mann, der war dann, der hatte einen Vertrag über 3 Jahre, weiß ich gar nicht mehr genau. Und als die ausliefen, hat er zu mir gesagt, nee, also Schatz, ich kann hier nicht länger bleiben. Meine Firma wollte mich natürlich länger da behalten. Ich komme mit der Kultur nicht klar, mit dem Essen vor allem. Ich
esse Italiener. Italiener, ne?
Das hat ihm sehr viel Schwierigkeiten bereitet. Naja, und dann mussten wir suchen, sein Arbeitgeber, ein paar Projekte. Eins war Saudi, da habe ich dann ganz klar gesagt, nein, Saudi-Arabien mache ich nicht für kein Geld der Welt, weil ich dann wirklich nur Hausfrau gewesen, also das meine ich jetzt nicht böse,
nein, aber
ich hätte keine für mich Aufgabe gefunden.
Du hättest deine Identität abgegeben, genau, quasi, ja,
ja, voll. Das war meine große Sorge. Ich war später in Saudi und habe eigentlich positive Erfahrungen gemacht als berufstätige Frau, aber in dem Moment konnte ich mir das absolut nicht vorstellen. Und da war ein Projekt Abu Dhabi und Abu Dhabi hat auch mit einem neuen Arbeitgeber für mich gepasst. Von dem her sind wir dann ein bisschen zeitversetzt, aber sind wir dann nach Abu Dhabi gezogen. Das war ja das ist meine Herzensheimat, muss ich ganz ehrlich sagen.
Voll, voll. Ich verbinde das auch immer mit dir. Und ich war im Oktober in Dubai und bin nach Hause geflogen und habe gedacht, krass, und die Frau ist einfach aus dieser Welt. Und ich glaube, Abu Dhabi und Dubai sind ja auch nochmal Unterschiede, aber generell die Kultur, die Freiheit, das Großdenken und so weiter, das spiegelt sich schon sehr. Ich bin so nach Hause gekommen, habe zu Sascha gesagt, crazy. Und dann fliegt die einfach wieder ins Hesner Dorf. Ja. Also das war für mich so wirklich, ich war nur eine Woche da, ich habe mich 3 Tage hier so, nee, ist mir alles zu klein, das langweilt mich alles, ich will hier weg und ich male mir überhaupt nicht aus. Du warst wie lange im Ausland?
Na, insgesamt dann 10 Jahre oder so.
Und bei mir war es eine Urlaubserfahrung. Ne? Also ich habe da nicht gearbeitet und ich meine, das muss man auch sicherlich nochmal separieren. Aber bei dir war es dein Leben, was auf einmal total geschiftet worden ist, als du wieder nach Deutschland gekommen bist. Und gerade habe ich dich gefragt, warst du denn in der Zeit, in der du im Ausland warst, regelmäßig in Deutschland? Und da hast du gesagt, ja, zu Weihnachten und zur Geburt meiner ersten Tochter. Das fand ich auch sehr spannend. Dann kamen wir darüber, dass du gesagt hast, ja, die eine Tochter ist in Deutschland, also hier in unserer Heimatstadt geboren, und die andere ist in Abu Dhabi geboren. Und die beiden matchen sich da auch manchmal so, dass die Große das schon ein bisschen blöd findet, dass
dass bei ihnen nur Ham
steht. Nur Ham steht. Und die Kleine schon internationaler ist. Aber lass uns auch mal in dieses Thema Geburt und Muttersein gehen. Also du bist dann ja quasi, es war in Deutschland Mutter geworden, aber bist ja mit dem Kind zurück ins Ausland.
Nach 5 Wochen direkt, ja, oder 4.
Genau, also hast 4 Wochen hier gelebt und bist dann mit diesem Kind zurück. Wie war das Leben? Also du hast ja auch deine Eltern nicht vor Ort, also da war ja jetzt auch nicht so niemand vor Ort gefühlt, also außer vielleicht bekannte Freunde. Wie bist du da angekommen?
Das also gut, ich war spannend. Ja jetzt vorher schon da und hatte mir ein Netzwerk aufgebaut. Genau. Ich wusste, es gibt da diese, wenn du Expatriate bist, hast du ja einen Riesenvorteil. Du hast ja automatisch ein Netzwerk. Krass. Das habe ich nie verstanden, ne, wie wichtig ein Netzwerk ist, weil ich hatte ja immer ein Netzwerk. Also Voll. Wenn du einmal keins hast, dann weißt du, was das bedeutet. Aber in Peking hatte ich sofort ein Netzwerk, die Deutschen oder die Spanier, oder das gruppiert sich ja automatisch. Ja, und in Abu Dhabi hatte ich sofort ein Netzwerk. Erst die ohne Mams, dann die hinterher mit Mams. Das heißt, du fühlst dich eigentlich gar nicht allein. Ne? Weil immer irgendwie was stattfindet, du immer auch irgendwie Fragen, also es war einfach, ich habe mich nie einsam oder allein gefühlt. Natürlich, wenn du das erste Kind hast und deine Mutter ist nicht da, die fragt man natürlich total viel. Ne? Aber wir hatten ja Hilfe, das ist ja da auch so üblich, weil ich ja relativ schnell auch nach spanischem Arbeitsrecht wieder anfangen musste, sollte, konnte zu arbeiten. Mhm. Wir hatten also Hilfe zu Hause. Und von dem her gab es nur eine Regel, wir sind auf jeden Fall nachts zu Hause, aber mein Mann war ja auch berufstätig und dann war das für uns.
Crazy. Und ihr hattet da eine Nanny und mit der habt ihr immer noch guten Kontakt. Ja, ne? Also das ist so das schön, ist weil ich finde, auch da haben wir so eine Haltung zu als Deutscher, so eine Nanny, das ist ja voll drüber und das ist ja voll over deliver und das braucht man doch nicht und das haben ja hier nur die Reichen und so. Ich meine, du hast im Ausland gelebt, du hattest Kinder, du warst eine berufstätige Frau. Der sinnvollste Gang war, eine Nanny zu haben und gleichzeitig habe ich auch letztens darüber gesprochen, dass es darum geht, diesen Menschen mit einer so hohen Wertschätzung zu begegnen. Die Hannah war in meinem Podcast und die hat gesagt, meine Nanny ist meine Familie hier. Also das ist einfach Teil meiner Familie. Und bei euch ist es so, als ihr dann zurückgekommen seid, die Nanny, die ihr damals in Abu Dhabi hattet, war vor 1,5, 2 Jahren doch auch erst wieder hier.
Ja, und wir wollten die ja sogar immer, mitnehmen. Ne?
Genau, ihr wolltet die mitnehmen, aber ihr pflegt einen so guten Kontakt. Also das finde ich auch so wertschätzend. Besucht. Genau, also dass eure Kinder auch immer noch einen Bezug dazu haben.
Ja, also Julie liebt, die vermisst die auch heute. Wenn du sie fragst, was wünschst du dir zu Weihnachten, dann sagt die, dass Josephine kommt.
Das ist echt so krass, cool. Ne? Und als du quasi letztens auch wieder international unterwegs war, war sie ja auch mal längere Zeit da. Und dann bin ich auch zum Bäcker hier gefahren und dann sind die beiden, also deine Tochter, die Kleine, und sie durchs Dorf gewatschelt, ne? Also so gelaufen. Ja, und das sah so aus wie zwei Freundinnen in völlig unterschiedlichen Altersunterschieden. Und ich finde, das hat ja auch einen ganz hohen Mehrwert, wenn man sowas im Ausland erlebt hat, ne? Das zweite Kind hast du dann in Abu Dhabi bekommen. Ich will gar nicht ins Thema Geburt eingehen, aber können wir kurz darüber sprechen, wie es ist, in Abu Dhabi ein Kind zu bekommen und wie es ist, in Deutschland ein Kind zu bekommen? Gibt es da Unterschiede?
Ja.
Okay.
Allein von der Serviceleistung in Anführungsstrichen.
Okay, ja, krass.
Du bist da, also ich habe es geliebt, es war toll, es war, ja, es war großartig.
Also die Frau ist da die Heldin, die das Kind bekommt und nicht
und
so.
Die Umsorge und auch welche Entscheidung du triffst, das ist ja alles, du kannst dich dann entscheiden, du wirst nicht, wie soll ich das denn jetzt formulieren, verurteilt, wenn du stillst, nicht stillst, Kaiserschnitt, ja, nein, das sind ja alles hier immer so,
die Bedürfnisse,
du bist
der Frau
A oder B, genau, und da ist es halt so, wie es dann gerade ist, ne?
Krass,
und
krass.
Das war,
also ja, es ist einfach
die,
viel mehr.
Die Versorgung war richtig super.
Cool, und ich habe letztens einen Bericht über Doulas gelesen, das ganze Thema kommt ja aus dem Raum, arabischen Raum. Hattest du eine Doula in der Geburtszeit oder war das für dich nicht Thema?
Ich hatte ja hier eine Hebamme in Deutschland und habe dann, weil ich dann in die Homöopathie so ein bisschen eingestiegen bin, versucht, das gab es natürlich in Abu Dhabi nicht, aber es gab deutsche Kontakte, die dann immer mal wieder geflogen sind, sodass du deine homöopathischen Mittelchen dann abbekommen hast.
Cool.
Aber wenn du dich dann damit beschäftigst, es gibt ja die Inder vor Ort und so, das sind ja auch alles Nationen, die extrem auf dieses Holistische und so gehen. Also dann konnte ich eigentlich auch in die Apotheke gehen und sagen, mein Kind hat Koliken und habe dann irgendwas Naturmäßiges bekommen.
Also ist richtig halt, cool.
Man muss sich einfach nur damit beschäftigen. Ne?
Cool. Und dann kam dieser Anruf von deinem Vater.
Ja, genau.
Der eine Anruf, der alles veränderte. Ne?
Genau.
Also
ja.
Wir reden gerade von der internationalen Frau und dann rief dein Vater an und hat gesagt, naja, was machen wir denn jetzt? Verkaufen wir jetzt das Familienunternehmen oder kommt ihr zurück?
Ja, also dazu muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Mein Mann und ich waren uns klar, dass wir nicht auf ewig in Dubai oder Abu Dhabi leben möchten. Ist vielleicht sogar falsch gesagt. Aber nicht können, weil wir den Kindern das nicht vorleben wollten, was da gelebt wird. Weil seien wir mal ganz ehrlich, du warst da im Urlaub, alles ist einfach over the top. Es ist alles luxuriös. Es ist alles natürlich, wenn man es erlebt, erstmal toll. Aber wir haben immer die Gefahr gesehen, erstmal die ganze, auf wessen Rücken wird das ausgetragen, können wir wirklich ganz klar sagen, auf wessen Rücken wird da dieser Luxus ausgetragen, von diesen armen Menschen, die da wirklich für ein Appel und ein Ei arbeiten, teilweise ihre Reisepässe abgeben müssen, also gar keine freien Menschen mehr sind. Und was lebst du deinen Kindern im Wertesystem vor? Und das war nicht unser Wertesystem oder ist nicht unser Wertesystem, ne? Also dieses... Ja, und deswegen war klar, wir gehen irgendwann, spätestens mit Schuleinstieg, haben wir gesagt, müssen wir uns irgendwo niederlassen, Wurzeln schlagen. Jetzt war es ein bisschen früher, weil Papa 65 geworden ist und es war aber auch nicht klar, dass es das Familienunternehmen wird, weil mein Mann ist ja Italiener und irgendwie auch noch mit Spanien verbandelt. Aber als Papa dann anrief, dann haben wir uns halt im Familienrat zusammengeschlossen und geguckt, was macht uns denn glücklich, was kann denn die richtige Entscheidung sein, wo sind Optionen für uns? Und Fabio hatte sich dann in das Produkt verliebt. Das war dann ganz gut, ne? Da musste ja auch dahinter stehen, weil klar war für mich auch, ich mache das nicht alleine.
Ja, ne?
Ich bin Mutter,
ja.
Vollblutmutter. Ich wollte keine Schlüsselkinder und hier habe ich ja keine Nanny und so weiter. Also er war mit an Bord. Ich war glücklich, so ungefähr. Das war so die Grundvoraussetzung. Meine Eltern hier natürlich auch super happy. Und
dass das Kind wieder nach Hause kommt.
Und das möchte ich auch wieder betonen. Unsere Firma war ja damals schon international unterwegs. Wir hatten überall schon Kunden in Amerika. Und ich wusste, ich kann ab und zu raus aus dem Haus.
Und wenn man dich so ein bisschen verfolgt, ist auch immer so dieses ab in die Welt. Ne? Wir haben das gestern, wie ich das so schön gesagt habe, so dieser Weltenhunger ist immer spürbar und du bist auch ungefähr regelmäßig international unterwegs. Ne? Und wenn es eine Messe für euer Produkt in New York oder in der Nähe von New York ist, dann bist du die Erste, die sagt, klar, fliege ich da, ist gar kein Thema, Leute.
Kalifornien,
so.
Dubai gibt es auch immer Messen oder Sharjah, das ist um die Ecke.
Ja, ja, genau, also, so. Ich bin am Start, das ist gar kein Thema, wir kriegen das hier organisiert und man muss auch sagen, deine Eltern halten dir da ja auch den Rücken frei, was das,
großes Danke an der Stelle.
Genau, also so dieses Kümmern der Großeltern ist ja, hat ja auch nicht jeder und ist auch nicht selbstverständlich, aber gleichzeitig war es so ein Geben und Nehmen. Du bist zurückgekommen. In der Hinsicht sind deine Eltern in Anführungsstrichen in Ruhestand gegangen. Ich würde sagen, dein Vater ist immer noch sehr beratend tätig oder hat sich auch mehr rausgezogen.
Operativen, absolut. Okay. Und das auch vielleicht an der Stelle, alle, die zuhören, das hat er ganz großartig gemacht, weil Übergabe von Familienunternehmen ist ganz oft, dass der alte, sagt man ja dann auch, der alte Herr nicht loslassen kann.
Ja,
und das ist so wichtig für die Jungen, die nachkommen, dass die ihren eigenen Weg auch gehen dürfen. Ne? Und das hat Papa ganz großartig gemacht. Der ist operativ nicht mehr tätig. Ach, aber meine Telefonleitung ist natürlich immer da und sagt, Papa, wie würdest du das jetzt machen? Also natürlich.
Also beraten für dich ist er immer noch tätig. Genau. Er ist quasi immer noch Mentor im Backoffice, wenn schwierige Entscheidungen anstehen. Ja, richtig cool. Und dann seid ihr zurückgekommen und da kommt wieder der Satz vom Anfang. Du kommst zurück, es ist alles beim Alten, aber du bist nicht mehr die Gleiche. Wie war das Zurückkommen? Also wie stellt man sich auch so ein, bist ja zurückgewandert, bist ja nicht mehr ausgewandert, bist zurückgewandert. Und ich denke mir dann immer so, wie macht man das? Kommt dann Container, man packt sein Hab und Gut in diesen Container, der wird nach Deutschland geschifft. Wie passiert denn überhaupt so ein Zurückwandern oder generell?
Ja, ein Container war knapp berechnet sogar. Also du hast dann ja mit Kindern und so, du hast ja so viel Kram. Ne? Also das war schon viel, viel, viel Koffer und viel gepackt. Und das war dann tatsächlich verschifft. Wir sind dann nur mit so einem ganz bisschen... Wir sind dann ins Hotel gezogen in Abu Dhabi, weil sie ja unsere Hütte da ausräumen mussten für ein paar Tage, das weiß ich noch. Das war schön, so zum Abschied, dann sind wir rüber, dann hatten wir das Nötigste, nicht mal eine Küche. Wir waren die besten Gäste beim Restaurant gegenüber am Anfang, das weiß ich auch noch. Und dann kam irgendwann das Hab und Gut und wir mussten ja auch noch umbauen und so. Das war schon eine schwierige Zeit am Anfang, weil das alles so viel auf einmal war. Ne? Dein Leben neu zu organisieren, zwei kleine Kinder, das Haus umbauen, das war schon
voll stressig. Ich erinnere mich noch an die einfliegende Garage, von der du vorhin gesagt hast, also ihr seid eingezogen und dann hattet ihr keine Garage und dann kam halt so eine Fertiggarage, das ist eine Doppelgarage, glaube ich sogar, und dann kam so ein riesen Kran bei uns im Dorf und hob mal eben diese Garage neben euer Haus und ich dachte so, Aschapur, okay, die machen das aber in Effizienz, ne? Also da war so richtig diese chinesische Effizienz spürbar, so fertig werden hier und dann sagst du gerade im Vorgespräch zu mir, ach so, ich dachte das normal. Das ist so geil und da sind wir schon beim Übergang. da kommen so zwei Welten aufeinander. Für dich war das diese Effizienz total normal, gar nicht darüber nachzudenken, dass man sowas mauern könnte. Also der Deutsche mauert sowas ja normalerweise. Und ich habe dich vorhin schon gefragt, welche Anteile von dir mussten denn in Anführungsstrichen zum großen Teil sterben, um hier wieder anzukommen?
Wir haben es ja kurz besprochen. Also wenn ich das so definieren müsste, dann ist ein Anteil sicherlich der Freiheitsanteil, einfach unabhängig zu sein. Dadurch, dass wir natürlich Hilfe hatten, konnten wir jetzt sagen, so heute gehen wir mal abends los. Die Restaurantauswahl.
Also, haben wir auch gerade gesagt.
Ne, das Essen gehen, das hört sich jetzt auch wieder abgehoben an, aber das meine ich gar nicht so. Du kannst ja auch zum Inder um die Ecke gehen oder Streetfood nehmen, aber du konntest halt einfach los und hast eine Auswahl gehabt. Ne?
Es geht ja gar nicht ums Niveau, es geht halt einfach darum, dass es, sage ich ja immer schon, wenn ich in Köln bin, so dieses, du stolperst in Köln in den Laden.
Ich war jetzt in Hamburg und fühlte mich wie die große weite Welt.
Ja, genau. Also das ist
Starbucks, ne?
Genau,
so. Highlight des Tages so ungefähr.
Und hier ist so, wenn du abends zu deinem Mann sagst, so gehen wir heute essen, dann haben wir auch gerade gesagt, dann kommen hier so 2-3 Kleinstadt-Symphonie-Restaurants auf deinen Plan und dann gehst du auch das ganze Jahr immer wieder dahin. Aber die Auswahl ist halt nicht gegeben. Also dieser Freiheitsgedanke in diesem kulturellen Genuss ist ja auch irgendwo da geblieben.
Genau,
oder? Also
Genuss, Abwechslung, das Abschalten fällt dir dann wahrscheinlich auch leichter, weil du mehr aus dem, man sagt ja oft, die Routinen, die dann so kommen, die machen dann auch alles so gleich grau. Und du hattest da halt dann eher die Möglichkeit, aus Routinen einfach auch auszubrechen und deinen Tag einfach mal anders zu gestalten. Und ja, es klingt jetzt alles viel besser. Natürlich gab es da auch, man hat sich dann auch geärgert über viele Dinge, die dann einfach nicht so effizient da ablaufen. Weil wir Deutschen sind ja natürlich schon sehr effizient geplant und durchgetaktet.
Die
Versorgung, ne? Oder wenn wir uns vorstellen, mein Mann war im Krankenhaus, ich musste mit Bargeld dahin und vorher bezahlen, damit der wieder aus dem Krankenhaus rauskommt. Das kann sich ja hier kein Mensch vorstellen. Ne?
Krass. Also, du musstest den quasi freikaufen.
Genau, da konnte ich mir überlegen, mach ich das jetzt oder mache ich nicht?
Lassen wir ihn da oder zahlen wir es jetzt? Genau. Krass, ja, okay. Gleichzeitig der Freiheits- und Unabhängigkeitsgedanke verstehe ich voll. Und dieses, was du gerade so gesagt hast, so dieses, naja, du hast einfach eine Riesenauswahl an auch Entertainment in deiner Freizeit. So, was machst du in Hamm? Du gehst zur Kulturveranstaltung, vielleicht noch ins Kino und hast noch irgendwo ein Event, aber dann ist ja auch vorbei. Also wenn wir jetzt mal gucken, was am Samstag hier so los ist, dann werden wir beide lachen und sagen, okay, ja, können wir so machen, können wir auch lassen, ne? Also so, deswegen ist, glaube ich, auch dieser Gedanke, immer wieder in die Welt zu reisen, überhaupt nicht zu bewerten, sondern es ist einfach eine Energie von dir. So dieses, du willst Menschen kennenlernen, du willst dich austauschen, du willst dich vernetzen.
Impulse,
du bist Innovation, ne?
Ja, genau.
Also das ist ja überhaupt nicht zu bewerten, sondern einfach mal zu sagen, so, es ist für mich auch wichtig, das ist meine Nahrung. Also dieser Weltenhunger stillt deinen Hunger in Kreativität, Ideen, Visionen.
Reflexion,
ne? Also so ganz viel, du siehst ja auch beim Reisen viel, was du nicht willst. Ja. Also es geht ja nicht mal nur darum, total, zu sehen, was will ich, sondern was will ich nicht.
Aber es gibt ja auch Menschen, das möchte ich auch ganz klar sagen, ich bin so. Es gibt ja Menschen, voll, die fühlen sich total wohl in diesem
Kleinstadt-Symphonie.
Sicherheit für die.
Ja,
Sicherheit und so, alles gut, ne? Jeder ist ja zum Glück anders und ich möchte das auch gar nicht schlecht reden. Mir würde extrem was fehlen und da sind wir uns ja auch ein bisschen ähnlich.
Genau.
Wenn ich diese Möglichkeiten nicht hätte, tatsächlich.
Und dann bist du zurückgekommen und ich kenne eine Geschichte von deiner Mutter, die sie auch, glaube ich, echt häufig erzählt. Also du standst auf dem Spielplatz hier in Hamm und hast auf den Kinderwagen einfach dein Portemonnaie gelegt. Und wie hat deine Mutter reagiert?
Die hat mir dann erstmal die Rübe zurechtgerutscht, dass das hier nicht so geht. Also sollte doch mal lieber in die geschlossene Tasche und ich so muss drauf aufpassen. Und ich war das halt überhaupt nicht gewohnt. Ich kann da immer die Anekdote aus Abu Dhabi erzählen, dass ich Geld abgehoben habe aus dem Automaten und habe augenscheinlich in meiner Stilldemenz, da war ich schon Mutter, das Geld im Automaten liegen gelassen. Und dann kam ein junger Filipino hinter mir und winkte mit den Scheinen, Madam, your money. Und hat mir dann die Summe. Und ich, was? Wird ja hier nie passieren. Ne?
Ja,
oder die andere Anekdote, es ist ja so heiß im Sommer, da lässt du dein Auto halt mit laufendem Motor stehen, alle jetzt weghören, wenn es um Grün geht, weil die Klimaanlage ja laufen muss, sonst verderben ja deine Lebensmittel, die du im Supermarkt kaufst, sofort.
Ja.
Das heißt, wir stehen mit laufendem Motor vom Supermarkt, gehen einkaufen, kommen wieder. So war
crazy,
das dann.
Ne? Und gleichzeitig hast du zu mir gesagt, dann kamst du so in diese Mütterschaft in Deutschland und dann hat man dir gesagt, du gehst mal besser nicht in die Mall, weil Klima für Kinder nicht so gut. Und du dachtest dir,
Ja, ich war nur in der Mall, weil im Sandsturm wolltest du und bei 50 Grad auch nicht mit den Kindern raus. Also ja, darum geil. Haben wir uns gar keine Gedanken gemacht.
Also du siehst so, das sind so die einfachen Dinge, die auf einmal so voll queer sind. Und wie war es? Du hast vorhin gesagt, in Abu Dhabi oder auch in China hattest du direkt so eine Community. Du warst da halt sofort integriert. Du bist dann aber zurück nach Deutschland gekommen und warst ja 10 Jahre hier auch kein Anteil, hast dich entwickelt, hast einen internationalen Blick bekommen und bist wieder in alte Umfelder gestolpert. Ist das auf Anklang gestoßen oder ist das auch auf Reibung gestoßen? Oder wie war diese Integration wieder in dieses alte Umfeld? War es so wie immer? Also man war quasi nicht weg und wieder ein Teil davon? Oder?
Nee, gar nicht. Also erstmal bist du ja dann als Mutter sowieso schon mal anders. Und ich glaube, dass ich dann Mutter war, war wirklich ein Vorteil, weil dann bist du ja in eine Kindergarten-Mutter-Neue-Runde gekommen. Dann hatte ich wenigstens Anschluss. Weil ansonsten war ich ja nur die... Ich weiß nicht, im Dorf haben sie ja teilweise echt gesagt, das sind die Reichen aus Dubai. Also mit diesem, erstmal war es nicht geil. Dubai, aber so wirst du dann erstmal wahrgenommen.
Aber ne? Ich kann dich bestätigen, also ich habe in diesem Dorf gewohnt und es gibt im Dorf immer Stimmen, aber genau so war es. Also die Internationalen ziehen jetzt hier wieder ins Dorf, ne? Ja. Also die sind anders. Also so diesen Stempel hattest du, obwohl du noch gar nichts getan, gesagt genau. oder gemacht hattest. Man hatte dich noch nicht gesehen, aber man wusste, die Frau ist die jetzt wieder zurückkommt.
Ja, das ist der Ruf halt dann voraus und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil ich mich ja sehr engagiere in der Community hier und auch nicht anders bin als alle anderen, aber da war der Anknüpfungspunkt eben über die Mutterschaft ansonsten schwierig, ne, weil ja, mein Mann sprach ja auch kein Deutsch, dann hast du die Schiene noch zu bedienen, also war bestimmt jetzt nicht, dass man sagt, wir kommen nach Hause und alles war wie früher und alles ist super.
Also, nee, es war super herausfordernd. Also ich stelle mir das auch richtig, richtig herausfordernd vor. Und ist es aber so, dass du bis heute noch Kontakte ins Ausland wahrscheinlich hast? Also wenn du jetzt, wir haben ja drüber gesprochen, du fliegst jetzt auch in den Osterferien, fliegst dir nach Abu Dhabi. Ist es nach Hause kommen?
Total. Ich brauche dann nur im Flugzeug sitzen und sehe unter mir, mein Herz geht auf. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich glaube, weil meine Kinder da geboren sind oder in Anführungsstrichen geboren, eine ja nicht faktisch, aber die ist ja da quasi wie geboren. Das ist für mich ein Herzensland. Ne? Ich sehe die Skyline und ich bin zu Hause.
Und da strahlen die Augen. Ja. Das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, aber die Augen strahlen. Und wir haben gerade schon darüber gesprochen, als du gesagt hast, Zuhause und Heimat. Also du hast Hamm schon als Zuhause bezeichnet. Und Zuhause und Heimat definiert ja auch jeder anders. Aber Heimat, also so dieses Gefühl von Verbundenheit, hast du schon, wenn du nach Abu Dhabi fliegst.
Total. Also ich glaube, Zuhause ist da, wo die Familie ist. Und deswegen kann ich das jetzt auch wirklich als mein Zuhause definieren. Aber meine Herzensheimat ist mit Sicherheit da, ja.
Crazy. Und bist du dir sicher, dass du die nächsten 30 Jahre in Deutschland lebst?
Wenn es nach meinen Kindern geht, ja.
Echt? Also ja, da kommen wir ja, das ist ja super spannend, das hätte ich gar nicht gedacht. Also ich hätte gedacht, die sind so weltbummerisch.
Nee, eben, und ich glaube, da habe ich auch mal, ich weiß gar nicht, ob das systemisch war oder irgendwie drüber gehört, dass wenn die Kinder keinen richtigen Ursprung haben, durch schon wegziehen, früh umziehen, expatriiert leben, dass die umso wichtiger nach einem Zuhause suchen, weil sie es gefühlt einfach noch nicht so haben. Und deswegen, wenn wir nur über Umbau bei uns zu Hause oder ein Zimmer anders. Und da haben wir am Anfang, haben mein Mann und ich uns oft angeguckt. Ne? Das wird so krass abgelehnt.
Boykottiert.
Ne? Boykottiert. Krass. Und wenn wir nur mal rumspinnen, mit, ne, was könnte alles sein? Ne? Nein, also von dem her nicht, was meine Kinder angeht.
Hätte ich nicht erwartet. Also noch mal kurz dazu. Ich glaube, also ich hätte erwartet, dass deine Kinder richtig krass weltenbummlerisch sind. Also wenn du die so beobachtest, dann sind die natürlich auch so, wenn es zum Flughafen geht, haben die Vorfreude. Ne? Also da sind die ja schon, die reisen schon gerne.
Total.
Aber die sind auch super gerne zu Hause. Also sind zu Hause Team Erde. Und man sagt das letztlich, ist ja für deine Kinder, wenn man das jetzt mal betrachtet, das Wurzelland, aus dem sie geboren sind, also ne, ist Abu Dhabi. Und diese Energie tragen die ja auch irgendwo in sich. Und gleichzeitig sind sie ja daraus gehebelt worden und in diese deutsche Kultur gesetzt worden. Das ist ja nichts, als wenn ich ein afrikanisches Kind nehmen würde und das nach Deutschland nehmen würde. Das ist, also für dich ist ja das hier ganz normal Heimat und gleichzeitig ist es das für deine Kinder eben nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass sie hier noch mehr verwurzelt sind. Das ist
macht Sinn,
spannend. Das also so also dieses afrikanische Kind aus dem Busch wird immer wieder sagen, das hier ist nicht meine Heimat. Diesen Menschen sehen wir es unwertend an der Hautfarbe an. Aber deinen Kindern, in Anführungsstrichen, sieht man ihre Internationalität aufgrund des italienischen Papas schon an. Aber man sieht ihnen ja jetzt nicht an, dass die Wurzeln ursprünglich in Abu Dhabi liegen.
Ne? Und wenn du meine kleine Tochter fragst, dann, wo sie hin möchte, dann sagt sie auch immer wieder Abu Dhabi. Und das sagt sie ja nicht, weil die war ja viel zu klein. Also das muss in ihr ja auch irgendwo verwurzelt sein.
Krass, ne? Das ist ja eine Energie. Ja, spannend. Ja. Cool. Also die sind nicht diejenigen.
Aktuell sind sie nicht weltenbummlerisch veranlagt. Mal gucken. Aber gut, die ist ja auch noch, die eine hat das Pferd, die ist ja jetzt so in ihrem Modus mit Reiten. Da könnten wir jetzt auch das Pferd nicht verpflanzen, glaube ich, und sie nicht mit. wobei ich ja immer auch gesagt habe, geh raus in die Welt, das ist so wichtig. Also ich würde mir wünschen, dass meine Kinder irgendwie Richtung Auslandssemester oder mal ein Auslandsschuljahr oder so einfach machen, um da auch nochmal das andere zu erleben, weil die leben ja natürlich jetzt in dieser deutschen Gesellschaft wie im Überfluss. Wir haben alles. Mhm. Mein Mann und ich haben viel gesehen, was eben nicht im Überfluss ist. Arme Länder, das bildet dich ja auch oder formt deinen Charakter. Und das sind, glaube ich, wichtige Bestandteile, das mal zu erleben. Wenn wir jetzt in die Politik so ein bisschen gehen, wir beschweren uns hier viel. Mein Mann, der ja dann wieder aus Italien kommt, sagt, beschwert euch bitte nicht über das, was hier in Deutschland alles schiefläuft, dann geht mal woanders hin. Ne?
Voll, und da sind wir wieder bei diesem über den Tellerrand hinausgucken. Und du hast gerade gesagt, du hast halt viel gesehen auf diesen ganzen Reisen, also China, Abu Dhabi, wie gesagt, auch die Wurzeln deines Mannes in Italien und so weiter. Und Italien liegt ja jetzt auch nicht ewig weit weg. Du engagierst dich oder bist immer sehr sozial engagiert. Also wenn man ein soziales Projekt hat, dann hat man Mareike sofort im Boot. Ne? Also ich erinnere mich an richtig coole Aktionen zwischen uns. Und du bist schon jemand, der auch genau das vermittelt. Also ich finde dieses crazy, ich habe halt die andere Seite der Medaille gesehen und ich weiß, dass es die gibt. Und deswegen brennt mein Herz auch für soziale Engagement. Also so das ist mehr als nur, ich engagiere mich in irgendeinem Club, in irgendeinem Verein. Das ist so eine richtige Herzensangelegenheit.
Ja, weil ich habe einen Satz in mir drin, der ist ganz tief, wenn wir über so Glaubenssätze sprichst du ja oft, glaube ich. Ne?
Ja.
Ich bin privilegiert und das möchte ich gerne zurückgeben. Also diese, ja. Ich fühle mich verpflichtet. Das Privilegierte in irgendeiner Weise, ob jetzt Karma oder wie auch immer, oder weil ich einfach geben kann, das zurückzugeben. Das ist so wichtig, damit man irgendwo ein Gleichgewicht auch schafft. Ne?
Ja, total. Und das ist eine gute, das ist eine gute Haltung, die du auch deinen Kindern vermittelst, weil an dieser Stelle, ich werde den Podcast, die Folge mit deiner kleinen Tochter verlinken, Mareike das schon in ihre Kinder gepflanzt hat, dieses Weitergeben. Ich erinnere mich daran, dass die kleine Julia, also die kleine Zaubermaus, dritte, vierte Klasse, ist schon ein bisschen länger her, mit ihrer Freundin durchs Dorf gewatschelt ist, weil sie Ventilatoren für die Klassen haben wollten. Ne? Also da war wieder.
Die ist jetzt noch beim nächsten Projekt.
Ah, geil.
Vielleicht aus unternehmerischer Sicht auch nochmal. Wir reden ja immer davon, wie wir in der Schule Unternehmertum auch mehr unterbringen können. Das ist ja so schwierig, ne? Und es gibt dieses Projekt aus Amerika, The Lemonade Stand, wo kleine Kinder mit ihren Eltern versuchen, Limonade selber herzustellen. Da müssen sie sich überlegen, zu welchem Preis, damit sie dann so einen Marktstand aufgebaut und so. Und dann machen die ihre ersten Verkaufsgeschäfte und sind total enthusiastisch und lernen natürlich damit umzugehen, auch welchen Preis setze ich und so weiter. Naja, Julia hat mit ihrer Freundin angefangen, in Hessen Sachen zu sammeln oder zu basteln. Die ist ja sehr künstlerisch begabt. Und wollte das verkaufen.
Ach,
und dann habe ich gesagt, nee, das kannst du. Also ich in mir als Mutter habe gesagt, das kannst du nicht machen. Dein Kind steht da im Dorf und will was verkaufen. Das gehört, also das tut gehört, man
ja,
nicht.
Ja, crazy. Diesen Satz ja, ja, ich verstehe, drin, was ne? da auch hinter für eine Prägung steckt.
Ja, genau. Und das machst du doch nicht. Oder, ne? Und dann habe ich gesagt, das kannst du jetzt nicht machen. Du kannst jetzt diesen Unternehmergeist deiner Tochter, darfst du nicht bremsen. Mhm. Da musst du jetzt durch.
Ja.
Habe ich gesagt, okay, Schatz, dann machst du das. Ja, und die Quintessenz des Ganzen, das macht die für einen guten Zweck, für den Tierschutz.
Geil.
Also die will gar nicht Gelder für sich selber sammeln, sondern für den Tierschutz.
Lieben wir. Also ich habe eine Kollegin, die ist ähnlich wie Julia, die hat früher mal Blumen gesammelt und ihre Mutter halt war Heilpraktikerin im Dorf und dann ist sie mit den Blumen von Tür zu Tür gegangen. Der Mutter war das sau unangenehm, so von wegen, was sollen die Leute denken, wir haben noch genug. Also, ne? Also uns geht's doch das gut, das so Kind muss doch jetzt nicht mit den Blumen von Tür zu Tür. Und sie hat dann immer ihre Blumen verkauft und von dem Geld hat sie quasi das Tierheim unterstützt. Also genau die gleiche Story. Und dann hat sie letztens nochmal gesagt, wie wichtig es war, dass ihre Mutter das ausgehalten hat, das zu tun, weil sie damit gemerkt hat, verkaufen ist nichts Schlechtes. Also ich muss meine, also ne, wenn du jetzt sagst, nee, lass das mal besser so, ne, wir haben ja genug, dann unterbindest du den Verkaufstrieb deiner Tochter, weil ihr monetärer Motor einfach gegeben ist. Und wir vermitteln, wenn wir das unterbinden, dass Geld verdienen was Schlechtes ist. So, und wenn es noch für eine geile Sache ist, dann ist noch besser. Und die hat gesagt, ich bin meiner Mutter so dankbar, die hat sich immer im Keller verkrochen, der war das saupeinlich, dass ich das gemacht habe, mit meinen Blumenkränzchen da von Tür zu Tür gehen. Und mittlerweile ist die echt richtig gut im Thema Verkaufen. begleitet Frauen darin zu stärken und sagt immer so, verkaufen ist nichts Schlechtes, weil mein Antrieb ist einfach, dass das Geld dieser Erde in die Hände von bewussten Frauen kommt. Und ja, die damit etwas sehr Bewusstes bewegen können, ne? Wo wir da beim Thema sind. Und von daher, ich liebe deine Tochter, ich feiere die sehr. Die ist einfach cool, die zieht, ich kann es mir richtig vorstellen, wie sie da loszieht. Und
ja, sie bringt auch schöne Erlebnisse mit nach Hause, dass sie sagt, Mama, da war eine alte Dame, die hatte kein Geld. Ich habe ihr dann was geschenkt und dann hat die mich umarmt und geweint und hat gesagt, sie wäre so glücklich, ihr hätte noch niemand was geschenkt.
Oh Gott, da weine ich gleich mit, ja, wie großartig.
Das sind halt auch so zwischenmenschliche Themen, die dann so bei Kindern aufschlagen. Also man darf Kinder nicht bremsen. Nee. Gib ihnen Flügel oder wie war das?
Ne? Ich sage immer, ich gebe meiner Tochter Bodenhaftung und Flügel zugleich. Also die brauchen ein gewisses Grounding in vielen Dingen, aber die darf auch fliegen lernen. Und manchmal fliegen wir halt auch hoch und fallen tief, aber auch dann hat sie eine Erdung.
Und jetzt, um auf die Wirtschaft nochmal zurückzukommen, nur so finden wir ja auch Frauen oder Männer oder junge Menschen, die sich in der Wirtschaft in Unternehmen engagieren, die mitdenken.
Voll.
Ja, und das brauchen wir, ne? Wir brauchen solche Menschen.
Voll. Deine nächste Reise ist Abu Dhabi, ne?
Ja.
Und dann, wo geht's noch in dieses Jahr?
Ja, jetzt.
Da haben jetzt kommt's.
Da haben schon so einige gesagt, wie bitte? Was hast du mit meiner Freundin gemacht? Wir fahren im Sommer mit 2 Pferden, 2 Hunden, meinem Mann und der Schildkröte nach St. Peter-Ording.
Der Schildkröte ist auch so geil. Habt ihr eine Schildkröte?
Julie wollte unbedingt eine Schildkröte.
Und ist die eingefroren gerade?
Ja.
Wir haben heute Morgen darüber gesprochen, Sascha und ich haben heute Morgen über Schildkröten geredet, weil die Zaubermaus hat letztens einen Pitch versucht und wir haben abgelehnt. Also wir haben gesagt, hier gibt es keine Schildkröte, weil die muss nachts, im Winter muss die in die Tiefkühltruhe, da sind wir raus.
Die ist im Kühlschrank.
Ah, die ist bei euch im Kühlschrank. Geilo. Ja, und jetzt fährt sie nach St. Peter-Ording. Mhm. Meine Tochter hat eine sehr intensive Verbindung zu St. Peter-Ording, nennt es immer Peterhaus.
Peterhaus.
Ihr fahrt nach Peterhaus. Ja, also Toni wäre on fire. Richtig cool und das Gute liegt ja auch meistens so nah.
Ja, auch bei der Reise wird man viel. Mit Tieren ist es halt im Moment nicht anders möglich und Carolina möchte halt sehr beim Pony bleiben und auch nicht aus dem Training und da spielen ja ganz viele Komponenten eine Rolle.
Aber ist doch super geil. Also ja. St. Peter-Ording ist ja auch ein Traum für Reiter, ne? Also dieser lange Strand da am Wasser entlang.
Ach, das wird richtig gut, wenn es nicht regnet.
Du hast nur Sonne bestellt. Du hast nämlich, guck mal, dann nehmen wir das zum Abschluss. Du hast nämlich vorhin noch gesagt, du vermisst so sehr die Sonne.
Ja.
Also das ist auch was die große weite Welt mit dir gemacht hat. Dir gezeigt, dass es nicht nur das Außen ist, sondern dass es die Wärme ist, die Sonne ausstrahlt, die auch viel mit unserer, ja, unternehmerischen Energie macht. Also merkt das ja ganz häufig, wenn wir morgens das Fenster aufmachen, es regnet schon wieder. Dann ist meine Energie für meine Selbstständigkeit eine andere, als wenn ich morgens das Fenster aufreiße und die Sonne scheint.
Also man lacht ja, oder man hat früher, glaube ich, darüber gelacht, aber das ist ja wirklich so, ne? Dass wenn du positiv in den Tag startest, dann konfrontierst du Probleme anders, dann hast du eine andere Energie, hast eine andere Umsetzung, bist weniger melancholisch und genau diese Sonne, die hat es mir, also wenn du jeden Tag den blauen Himmel siehst, das ist einfach ein Gefühl, das kann
man nicht mit Geld bezahlen, das ist einfach so. Deine Quintessenz aus ich reise aus der Kleinstadt-Symphonie in die Welt und wieder zurück, was ist die? Also ist da Wehmut, ist da Schmerz, ist da Dankbarkeit? Was ist da so für deine Emotionen?
Ach, auf jeden Fall Dankbarkeit. Ich würde es, glaube ich, auch wieder genauso machen, wenn mir die Möglichkeit gegeben würde. Ne? Und man wird mich weiter reisen sehen, mit Sicherheit, solange ich gesund bin. Und dafür bin ich dann auch wieder sehr dankbar und genau, mal gucken.
Da sind wir an dem Punkt, das wäre die Frage gewesen, die habe ich mir vorhin überlegt. Was würdest du denn der 25-jährigen Mareike heute raten, so mit der Weisheit, 23 Jahre später, die entscheidet, ich gehe jetzt einfach mal nach China.
Sei mutig und steh für deine Bedürfnisse ein.
Großartig! Und ich muss kurz den Hund rauslassen, aber da kommen wir zusammen. Das ist ein großartiger Abschluss, weil ich glaube, damit motivierst du ganz viele Frauen da draußen, diese mutigen Entscheidungen zu treffen. Weil du hast vorhin schon so schön gesagt, du warst naiv. Und ich finde, Naivität ist nichts Negatives, sondern das treibt uns ganz häufig in genau diese Situation, die uns wachsen
lassen. Ja, weil du sonst andersrum wahrscheinlich ängstlich wirst. Und ängstlich und Mut und schließen sich ja nun per se schon mal aus. Und wenn du das hast, dann gehst du nicht raus. Ne? Dann bleibst du in deiner Komfortzone.
Yes. Ich danke dir für deine Ehrlichkeit und dass du da warst.
Ich danke dir für das Gespräch.
Ja, voll gerne. Und wenn ihr mehr über Mareike, das Familienunternehmen und ihre Arbeit erfahren wollt, dann verlinke ich euch alle Kanäle hier in den Shownotes. Und ihr dürft euch gerne mit Mareike connecten und euch weiterhin inspirieren lassen, was euer Produkt so im Alltag von uns allen macht. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank. Tschüss.